Mein letzter Deal. Wie vereinbart traf ich mich mit dem Dealer, um meine Lieferung in Empfang zu nehmen. Wir machten das nicht bei ihm zu Hause, sondern draußen auf der Straße. Immer an einem anderen Ort. Diesmal hatten wir uns einen dieser vielen kleinen Parks in Mitte ausgesucht. Die Übergabe klappte problemlos und ich machte mich wieder auf den Heimweg in die Oranienburger Straße. Ich traf Vader und wir chillten an der Bushaltestelle gegenüber der jüdischen Synagoge, wo sich heute der To-Be-Club befindet. Während wir auf den Bus warteten, Vader, der hatte nichts Besseres zu tun, als mit seinem Edding die komplette Plexiglasscheibe der Bushaltestelle voll zu taggen. Ich meinte noch zu ihm, dass er das ausnahmsweise mal lassen sollte, aber er grinste nur und machte weiter. Wie der Zufall so wollte, fuhr genau in dem Moment die Kripo in einem Zivilfahrzeug vorbei und konnte alles genau beobachten. Sie warteten, bis wir in den Bus stiegen, nahmen über Funk mit dem Busfahrer Kontakt auf und zogen uns an der nächsten Haltestelle raus. Als die Bullen in den Bus kamen, wusste ich intuitiv schon Bescheid. Es war einfach nicht mein Tag. Fuck. Vorsichtig nahm ich meinen Rucksack von der Sitzbank, legte ihn langsam zu meinen Füßen und kickte ihn am Boden entlang zwei Reihen nach vorn. Es half nichts. Die beiden Bullen liefen schnurstracks auf Vader und mich zu. »Personenkontrolle, bitte aussteigen«, meinte der eine, während der zweite uns aus sicherer Entfernung in Schach hielt. Wir stiegen aus. Sicherheitshalber legten sie uns Handschellen um. Das war in Berlin Standard, also noch kein Grund zur Beunruhigung. Noch. Während wir an der Haltestelle chillten, kontrollierte Bulle Nummer 1 unsere Personalausweise. Bulle Nummer 2 war noch im Bus. So eine abgefuckte Kacke. Das konnte doch alles nicht wahr sein. Ich schloss die Augen und betete, dass sie meinen Rucksack nicht finden würden. Vergeblich. »Was haben wir denn hier?«, fragte mich plötzlich Bulle Nummer 2 und hielt meinen Rucksack in die Luft. »Keine Ahnung«, tat ich unschuldig. »Na, wenn Sie mich fragen, sieht das aus wie ein Rucksack.« Der Bulle schaute mich böse an. Er fand meinen Witz anscheinend nicht so lustig wie ich. Als er den Rucksack auf die Vorderseite drehte, fing er an zu grinsen und ich wusste warum. In einer kleinen, durchsichtigen Tasche befand sich meine Monatskarte, inklusive Name und Unterschrift. Was für ein dummer Anfängerfehler. Sie fanden 800 Gramm Gras, 50 Gramm Kokain und eine Digitalwaage. Ich war am Arsch. Und alles nur, weil Vader die Bushaltestelle beschmieren musste. Sie brachten mich aufs Revier und hielten mich erstmal 24 Stunden fest. Natürlich wollten sie wissen, woher ich den Stoff hatte, aber ich hielt mich an den Ehrenkodex und sagte kein Wort. Ich dachte mir irgendwas aus, von wegen, ich hätte das Zeug von einem Schwarzen im Mauerpark gekauft. Natürlich glaubten sie mir nicht, das war schon klar, aber was hätte ich schon sagen sollen, die Wahrheit? Auf gar keinen Fall. Ich war kein Verräter. Ganz so schlecht, wie ich zuerst dachte, war meine Lage aber doch nicht. Die Bullen hatten mich weder observiert, noch direkt beim Dealen erwischt. Durch einen dummen Zufall schnappten sie halt einen Dealer. Sie waren zwar genervt, dass ich nichts ausplauderte, hatten aber kein persönliches Interesse daran, mich einzubuchten. Das war mein Glück im Unglück. Morgens um 4 standen die Bullen dann bei meiner Mutter vor der Wohnungstür, um mein Zimmer zu durchsuchen. Auf diesen Moment hatte ich sie ja immer vorbereitet. Meine Mutter wusste Bescheid, sie kannte ihre Rechte und Pflichten. Als sie versuchten, ihr mit ihrem Psychoterrorgerede Angst einzujagen, nach dem Motto, wenn sie uns nicht helfen, muss ihr Sohn 10 Jahre ins Gefängnis, blieb sie ganz cool und sagte, meine Herren, das ist ihr Problem. Da ich nicht davon ausgehe, dass Sie die Schuhe ausziehen, folgen Sie mir bitte in sein Zimmer. Hier geht's lang. Natürlich fanden Sie nichts. Was für eine Mama. Die Jugendgerichtshilfe. Mein Verfahren kam vor das Jugendgericht. Da ich erst 17 und somit noch nicht volljährig war, wurde die Jugendgerichtshilfe hinzugezogen. Die Aufgabe dieser ist es, die sozialen, fürsorglichen und erzieherischen Aspekte in Strafverfahren vor den Jugendgerichten zum Ausdruck zu bringen. Sie unterstützen zu diesem Zweck die Behörden durch die Ergründung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten und geben Empfehlungen zu den Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Während der Verhandlung kann so ein Jugendgerichtshelfer dann mildernd auf das Urteil einwirken. Doch zwischen Theorie und Praxis liegt wie so oft ein meilenweiter Unterschied. Ich dachte, der Jugendgerichtshelfer war, wie der Name schon sagt, da, um mir zu helfen. Da hatte ich leider falsch gedacht. Am Anfang war noch alles ganz cool. Ich saß in seiner Praxis und wir unterhielten uns über Gott und die Welt. Wir hatten richtig lange Sitzungen und ab und zu machte der Typ sogar ein Späßchen. Es kam mir auch nicht wie eine Strafe vor, mit ihm über mein Leben zu reden. Er musste ja ein Profil von mir erstellen, das war sein Job, also zeigte ich mich entsprechend kooperativ. Eines Tages, nach 5 oder 6 Sitzungen, präsentierte er mir schließlich sein Ergebnis. Ich war gespannt. "So, dann wollen wir mal", fing er an. "Lieber Anis, ich bin der festen Überzeugung, dass deine Mutter dich nicht korrekt erzogen hat. Sie trägt deswegen auch eine gewisse Mitschuld an der Tatsache, dass du ein Drogendealer geworden bist." Wie bitte? Hatte ich was verpasst? Wieso brachte der auf einmal meine Mutter ins Spiel? Er war doch sonst immer so cool gewesen. "Was soll das denn jetzt?", fragte ich total schockiert und sah schon meine Fälle davonschwimmen. "Nach unseren Gesprächen komme ich zu dem Schluss, dass deine Mutter es versäumt hat, dich verantwortungsbewusst zu erziehen", fuhr er fort. "Du kannst dich deswegen in einer Gesellschaft nicht normal bewegen und hast nie gelernt, Autoritätspersonen zu akzeptieren." Okay, ich hatte verstanden. Der Typ wollte mich in die Pfanne hauen. "Sag mal, willst du mich verarschen, du Vollidiot?", fauchte ich und rutschte mit dem Stuhl ein Stück näher ran. "Nur weil ich Drogen verkauft habe, behauptest du, meine Mutter hätte mich nicht gut erzogen? Wer bist du, dass du dir ein solches Urteil über mich und meine Familie erlauben kannst?" Solche direkten Worte war er wohl nicht gewohnt. Er reagierte ziemlich hektisch und teilte mir mit, dass er sein Mandat niederlegen würde und ich auch nicht mehr zu kommen bräuchte. Das entsprechende Gutachten würde er dem Richter vorlegen und damit wäre für ihn die Akte Fertitti geschlossen. Der Typ, der eigentlich da war, um mir zu helfen, ließ mich fallen wie einen nassen Sack. Wenn ich ehrlich sein soll, war ich sehr enttäuscht, denn mir wurde schlagartig bewusst, dass er mich in den vergangenen Gesprächen, die ich offen und ehrlich geführt hatte, die ganze Zeit angelogen hatte. In Wahrheit hatte ich bei ihm von Anfang an keine echte Chance. Mein Richter. Der Tag des Gerichtstermins war gekommen. Der Staatsanwalt hatte mich auf dem Kieker, wahrscheinlich steckte er sogar mit dem Jugendgerichtshelfer unter einer Decke. Sie wollten unbedingt ein Exempel an mir statuieren. Ich hörte mir das Gesülze an und wartete, bis der Richter etwas zu dem Fall sagte. Auf ihn kam es ja an. Wir kannten uns schon aus der Vergangenheit, aber da ging es nur um kleinere Delikte wie Graffiti, Ruhestörung und Vandalismus. Ich war auf die Fragen des Richters gespannt, als er zu meiner großen Verwunderung plötzlich meinem ehemaligen Jugendgerichtshelfer das Wort erteilte. Ich hatte eigentlich gedacht, für ihn war das Kapitel Fertitti bereits geschlossen. Ich drehte mich um und sah, wie er aufstand und sich nach vorn setzte. Dann legte er los. "Ich wäre uneinsichtig und mit den üblichen Resozialisierungsmethoden nicht zu bekehren. Meine Mutter hätte meine Erziehung sträflich vernachlässigt. Ich wäre eine Gefahr für die Gesellschaft" und so weiter und so fort. Er ratterte das volle Programm runter. Wie auch immer, ich war erledigt. Nachdem in aller Ausführlichkeit dargelegt worden war, was für ein schlechter Mensch ich sei, rief mich der Richter zu sich nach vorn. "Anis, Sie haben ja gar nichts", meinte der Richter zu mir. Abitur abgebrochen, keine Ausbildung, kein Praktikum absolviert, keinen festen Job, nichts. Was wollen Sie denn später mal machen? Ich weiß es nicht, meinte ich etwas verlegen. Ich wusste es wirklich nicht. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt sofort nach Hause gehen könnten? Fragte er. Ich überlegte kurz, aber mir fiel nichts ein. Gar nichts, erwiderte ich ehrlich und zuckte mit den Schultern. Der Richter nickte, machte sich seine Notizen und ich durfte mich wieder setzen. Der Staatsanwalt wollte mich einbuchten, das war klar. Der Richter hingegen wollte mich von der Straße wegholen. Ihm war es wichtiger, mich aus dem Gar nichts herauszubekommen, als mir eine Bewährungsstrafe zu geben, die das Problem schließlich ja doch nicht gelöst hätte. Nach langer Diskussion einigten sie sich darauf, auch weil ich noch nicht vorbestraft war, mich in eine Jugendmaßnahme zu stecken. So kam ich in ein Ausbildungsheim nach Wannsee, was ich, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm fand. Viel schlimmer empfand ich das deutsche Rechtssystem. Das muss man sich mal vorstellen. Irgendein Vollidiot, der sich Psychologe schimpft, bekommt vom Staat die Macht, nach ein paar Gesprächen über mein Leben zu entscheiden. Das ist doch krank. Hätte ich nicht so einen coolen Richter gehabt, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Wie war das nochmal mit den Was-wäre-wenn-Fragen? Einfach nicht drüber nachdenken. Ist besser so. Kapitel 3 Ausbildungsheim, Arbeitsamt, Abendschule. Das Don Bosco-Heim am Wannsee. Meiner Mama fiel ein Stein vom Herzen, als ich endlich eine in ihren Augen vernünftige Aufgabe gefunden hatte. Obwohl von finden ja nicht wirklich die Rede sein konnte, wohl eher von gefunden worden. Im Prinzip hatte sie aber recht. Ich nahm also mit den Leuten dieser Ausbildungsstätte für benachteiligte Jugendliche Kontakt auf und informierte mich über die verschiedenen Programme. Ich konnte zwischen einer Lehre als Tischler, Tierpfleger, Maler und Lackierer, Schreiner, Schlosser, Garten- und Landschaftsbauer und Florist wählen. Irgendwie war das alles nicht so prickelnd, aber ich musste mich schließlich für eine Sache entscheiden. Also gut, Augen zu und durch. Aus dem Drogendealer wurde ein Maler und Lackierer. Korrekt. Dann kam mein erster Tag. Es war Montag früh, der Wecker klingelte um 5.15 Uhr und mir wurde schlagartig klar, dass ich in den kommenden 3 Jahren an dieser Uhrzeit nichts ändern würde. Ich gewöhnte mich besser gleich daran. Ohne zu frühstücken, rannte ich los zur S-Bahn-Station, erwischte um 5.52 Uhr gerade noch so die S1 und fuhr durch bis zur Endstation Wannsee. Von dort ging es um 6.12 Uhr weiter mit dem Bus. Das Ausbildungsheim befand sich unweit des Wannsees auf einer kleinen Insel. Willkommen auf Alcatraz, dachte ich, als ich zum ersten Mal vor den Toren stand. Pünktlich um 7 Uhr meldete ich mich in der Werkstatt und durfte, quasi zur Begrüßung, erstmal den ganzen Tag Heizkörper abschleifen. 8 Stunden lang. Na toll, das fing ja gut an. Auf dem Nachhauseweg überlegte ich schon, wieder alles hinzuschmeißen. Nach nur einem Tag. Das konnte doch wirklich nicht wahr sein. Als ich in der S-Bahn saß und einen Upturn schob, erinnerte ich mich an meinen ersten Nebenjob bei Burger King. Meine Mutter wollte so gerne, dass ich es wenigstens mal versuche, also tat ich ihr den Gefallen und füllte das Bewerbungsformular aus. Dummerweise wurde ich sofort genommen. Meine Aufgabe bestand darin, die Burger zu braten. Ein richtiger Opferjob. Bevor ich das erste Mal die Brutzelkelle schwingen durfte, musste ich mir im Büro des Filialleiters ein Einführungsvideo angucken, das im Prinzip davon handelte, dass Burger King die Guten und McDonald's die Bösen waren. Ich gab mir wirklich Mühe, aber ich konnte mir von diesem Idioten, der seine Frau wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr bestiegen hatte, beim besten Willen keine Vorschriften machen lassen. Das ging einfach nicht. Ich ließ mir 10 Mark auszahlen, der Lohn für eine Stunde Arbeit und verpisste mich wieder. Mein erster Ausflug in die Arbeitswelt dauerte genau eine Stunde. So einfach war es diesmal nicht. Erstens hatte ich keine Wahl und zweitens hatte ich dem Richter mein Ehrenwort gegeben, dass ich die Ausbildung bis zur Gesellenprüfung durchziehen würde. Mein Wort wollte ich auf gar keinen Fall brechen. Bei einer normalen Lehre musst du auch morgens antanzen und den ganzen Tag knechten, sagte ich mir und biss die Zähne zusammen. Die Ausbildungsstätte war zwar doch kein Gefängnis à la Alcatraz, aber ich merkte schnell, dass dort ein rauer Wind wehte. Das erste Jahr war dementsprechend auch das schwerste. Ich konnte mich nur langsam an dieses neue Klima gewöhnen, aber ich gebe zu, dass die Zeit während der Ausbildung mich auf jeden Fall diszipliniert und mir in meinem späteren Leben mehr genutzt als geschadet hat. Also, werter Herr Richter, alles richtig gemacht. Meister Rafik Rolf am Busch. Mein Meister war auf eine bestimmte Art und Weise ein super Typ und ich war sein Lieblings-Azubi. Nicht, weil ich mich bei ihm einschleimte, ganz im Gegenteil, sondern weil ich ganz einfach der Beste des gesamten Jahrgangs war. Er förderte mich ständig und wollte mich sogar beim Bundesausschuss des Maler- und Lackiererhandwerks anmelden. Das waren so lustige Messen, zu denen jedes Bundesland seine besten Maler schickte, die dann in mehreren Disziplinen gegeneinander antraten. Das ging weiter bis zu den Weltmeisterschaften. So ein Blödsinn. Da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Viel zu viel Stress. Mein Meister sah in mir jedenfalls sehr viel Potenzial. Kein Wunder, die anderen Azubis waren alle samt Idioten. Zugegebenermaßen war ich aber auch wirklich gut. Wenn ich mal ernsthaft mit einer Sache beginne, versuche ich darin immer so perfekt wie möglich zu werden. Das hatte nicht zwangsläufig etwas mit der Ausbildung als Maler und Lackierer zu tun, sondern ist eine Charaktereigenschaft von mir. Ich habe es schon immer gehasst, wenn Leute nur halbe Sachen machen. Wenn ich in der Schule ein Thema richtig interessant fand, bekam ich immer auch eine gute Note für meine Arbeit. Leider fand ich die Schule zu oft zu langweilig. Oder ich hatte die falschen Lehrer, keine Ahnung. Mein Meister legte jedenfalls großen Wert darauf, dass ich nicht immer die gleichen Arbeiten machte, sondern ließ mich die ganze Bandbreite erlernen. Das bedeutete, eine Woche Fußboden verlegen, eine Woche tapezieren, eine Woche Wände spachteln und so weiter. So wurde es nie langweilig. Natürlich konnte ich mir eine angenehmere Beschäftigung vorstellen, aber ich war ja nicht zum Spaß dort. Ach, mein Meister war zwar ein harter Hund, aber immer korrekt. Ich mag ihn heute noch gerne, den Herrn Rafik Rolf am Busch, obwohl wir uns damals leider nicht im Guten trennten. Im April 2008 traf ich ihn nach 6 Jahren zum ersten Mal wieder. Anis, sagte er, Respekt, was du aus deinem Leben gemacht hast. Ich wusste damals schon, dass in dir etwas Besonderes steckt. Auch wenn du das vielleicht nie so direkt mitbekommen hast, du warst für die anderen immer der Anführer. Sie haben auf dich gehört. An deiner Rolle hat sich also bis heute kaum etwas verändert. Mach weiter so, ich bin stolz auf dich. Mein neuer Kumpel Patrick. Ab dem 2. Lehrjahr machte mir die Ausbildung sogar ein bisschen Spaß, was aber hauptsächlich daran lag, dass ich einen gewissen Patrick Lusensky kennenlernte. Er kam 1 Jahr nach mir ins Heim. Jeden Montag trafen sich die Azubis in der Werkstatt und warteten auf den Wochenplan, den der Meister im Rotationsverfahren erstellte. Die Leute aus dem 2. Jahr, so wie ich, bekamen einen Rookie zugewiesen, um den sie sich eine Woche lang zu kümmern hatten. Irgendwann war ich dann mit meinen Gesellen zufälligerweise auf der gleichen Baustelle, für die auch dieser Patrick eingeteilt worden war. Ich will nicht sagen, dass es lieber auf den ersten Blick war, dafür war er viel zu hässlich, aber wir verstanden uns auf Anhieb und wurden beste Kumpels. Wir hatten den gleichen Humor, liebten die gleichen Dinge, interessierten uns für Hip-Hop und Graffiti und hatten den gleichen Lebensstil. Nachts gingen wir zusammen sprühen und tagsüber therapierten wir auf der Baustelle die anderen Azubis. Das war schon eine coole Zeit. Fertitschi und Losensky gab es ab sofort nur noch im Doppelpack. Patrick Losensky nannte sich später übrigens Flair. Ich bereue keinen einzigen Tag mit ihm. Er war ein prima Kerl. Beim Arbeitsamt. Meinen ersten Besuch stattete ich dieser tollen Institution im Jahr 2001 ab, direkt nachdem wir vom Ausbildungsheim gekündigt worden waren. Mir. Vom Ausbildungsheim gekündigt worden war. Ja, genau, mir wurde gekündigt. Aber ich wollte es so. Ich ging halt nur so lange in den Unterricht und zur Arbeit, bis ich zur Gesellenprüfung zugelassen wurde. Als ich die Anmeldebestätigung der Maler- und Lackiererinnung Berlin in meinen Händen hielt, sagte ich Arschlecken und machte endlich wieder mein eigenes Ding. Zum ersten Mal seit fast 3 Jahren. Ich war schlau. Ich wusste, wenn ich erstmal zur Gesellenprüfung zugelassen worden war, würde man mich nachträglich nicht mehr ausschließen können, auch dann nicht, wenn ich in keinem Betrieb mehr arbeitete. Das fuckte meinen Meister natürlich richtig krass ab, weil er sich hintergangen fühlte und nicht wollte, dass sein bester Schüler die Flinte ins Korn wirft. Im Nachhinein tut mir das auch ein bisschen leid, weil er wirklich sehr enttäuscht war, aber es ging bei der Sache ja nicht um ihn, sondern um mich. Ich wollte meinem Meister keine auswischen. Ich wollte meine Freiheit zurück. Ich sah einen legalen Ausweg und verschwand. Ganz einfach. Die Prüfung bestand ich später ohne Probleme und bekam meinen Abschluss. Wichtig war mir aber auch, dass ich das Ehrenwort, das ich dem Richter gegeben hatte, nicht gebrochen hatte. Beim Arbeitsamt stellten sie mir natürlich die Frage, warum ich gefeuert worden bin. Da sie meine Antwort wohl nicht so cool fanden, forderten sie von meinem ehemaligen Betrieb eine Beurteilung an und mein Meister nannte ihnen die Gründe. Schule geschwänzt, krank gemacht, unentschuldigt gefehlt, bla bla bla. Ich saß mit meiner Sachbearbeiterin in ihrem Büro, sie schaute meine Unterlagen durch und lachte. Was ist denn so lustig, wollte ich wissen. Sie bekommen jetzt von mir eine Sperre, Herr Fertitschi. Und jetzt? Fragte ich. Ich hatte keine Ahnung, was sie von mir wollte. Schnell klärte sie mich auf. Wenn man durch Selbstverschulden arbeitslos wird, bekommt man eine Sperre, was dazu führt, dass man die erste Zeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Und wie lange geht das? Bis zu 12 Wochen, sagte sie. In ihrem Fall schlage ich sogar die Höchstdauer vor. Wie bitte? Was ist das denn für eine Scheiße? Regte ich mich auf. Sie können ja immer noch zurück in Ihren Betrieb gehen, meinte sie und machte mir demonstrativ klar, dass sie diejenige war, die hier das Sagen hatte. Stempel links, Stempel rechts, der nächste bitte. Da ich nichts mehr zu verlieren hatte, legte ich mich richtig übertrieben mit ihr an und gab ihr einen kleinen Einblick in mein Schimpfwörterarchiv. Sie bekam einen roten Kopf und sah mich mit offenem Mund an. Ganz ehrlich, meinte ich genervt, wir können diese ganze Angelegenheit auch einfach abkürzen. Gib mir einfach die 12 Wochen, ich scheiß eh drauf. Bevor ich vor einer so verbitterten alten Schachtel den Schwanz einzog und im Endeffekt anstatt 12 Wochen vielleicht nur 8 Wochen gesperrt wurde, stand ich lieber zu meiner Meinung und den daraus resultierenden Konsequenzen. Schimpfend verließ ich ihr Büro und ging zurück ins Wartezimmer, wo die halbe Berliner Rap-Welt chillte. Frauenarzt, MC Boogie, King Orgasmus One und wie diese Typen alle hießen. Die waren ja auch alle arbeitslos. Und? Fragten die Jungs, wie lief's? Na, wie schon, Alter. 12 Wochen, aber drauf geschissen, antwortete ich. Nach mir musste Frauenarzt zu der Eulen. Er wurde für 10 Wochen gesperrt. So lief das eben ab. Das war normal in Berlin. Eigentlich war es mir auch Schnuppe, dass ich die vollen 12 Wochen bekam. Die Sache war nur die, dass ich in diesen 3 Monaten eben auch nicht krankenversichert war, was mir schon ein mulmiges Gefühl bereitete. Es musste ja nur irgendein besoffener Vollidiot mit seinem Auto über meinen Fuß fahren. Zum Glück passierte aber nichts. Nachdem ich meine Gesellenprüfung bestanden hatte, brach Flair sofort seine Ausbildung ab. Ich meinte zwar noch zu ihm, dass ich es für einen Fehler hielt, aber ich konnte ihn nicht vom Gegenteil überzeugen. Er sah mich, wie ich tun und lassen konnte, was ich wollte. Da war die Überwindung für ihn zu groß, jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr in der Werkstatt anzutanzen. Ich konnte ihn verstehen, das hatte ich ja auch alles durchgemacht. Mit einem Unterschied, ich brachte es zu Ende. Leider hatte Flair nicht so einen starken Willen wie ich. Die Abendschule. Nachdem ich ein Jahr lang nur herumgehangen hatte, musste sich in meinem Leben etwas ändern. Ich entschloss mich, zur Abendschule zu gehen. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung konnte man über den zweiten Bildungsweg sein Abitur nachholen. Ich war offiziell zwar schon bei Agro Berlin unter Vertrag, aber ich hatte noch nicht veröffentlicht und es war auch keine Verbesserung der Lage in Sicht. Ich wusste nicht, wohin die Reise als Rapper ging, also dachte ich mir, besser ein Abi in der Tasche als gar nichts. So wie Flair wollte ich nicht enden. Ich hatte zwar meine Ausbildung, okay, aber als Maler und Lackierer wollte ich später auf keinen Fall arbeiten. So sah ich mich einfach nicht. Ich wollte wirklich, ich meine, ich meldete mich ja freiwillig an der Abendschule an. Aber als ich mir am ersten Tag die Leute anschaute, die mit mir das Abi nachholen wollten, verging mir der Spaß ziemlich schnell. In der ersten Unterrichtsstunde merkte ich, wie asozial ich war. Nicht darauf bezogen, irgendwelche Leute zu beschimpfen, sondern asozial in der eigentlichen Bedeutung, sprich nicht sozial. Ich konnte mit anderen Menschen, die ich selbst nicht cool fand, nicht in einem Raum sitzen. Das ging nicht. Diese Leute waren einfach dumm, richtig dumm, und mit dummen Menschen wollte ich nichts zu tun haben. Ich hatte mich ein Jahr lang von der Gesellschaft isoliert und bemerkte plötzlich, dass ich den Sprung zurück nicht schaffen würde. Ich kam mir vor wie einer, der frisch aus dem Knast entlassen wird. Einer, der weiß, nie mehr in seinem Leben einen besseren Job zu finden als Kellner oder Bauarbeiter. Da saß ich also mit diesen gescheiterten Existenzen, den alleinerziehenden Müttern, den kaputten Typen, die zwar alle noch was aus ihrem Leben machen wollten, denen man aber ansah, dass sie es niemals schaffen würden. Es war so trostlos wie auf dem Arbeitsamt. Trotzdem hielt ich es ganze 3 Wochen durch. Ich wusste zwar schon am ersten Tag, dass diese Veranstaltung nichts für mich ist, aber ich wollte mir diesmal ein bisschen mehr Zeit geben. Es war sinnlos. Ich sah ein, dass ich derjenige war, der am falschen Platz war und nicht die Institution an sich. Also verabschiedete ich mich vom Abitur und konzentrierte mich voll und ganz auf die Musik. Ein Versuch war es immerhin wert. Kapitel 4: Bushido, ein Krieger, wird geboren. Der Fuchs von Berlin. Mit Graffiti begann ich in der 8. Klasse, obwohl das mit der Kunstform noch nicht sehr viel zu tun hatte. Ich nahm halt einfach meinen Edding und taggte in den kleinen und großen Pausen die Schultoiletten voll. Das sah zwar nicht cool aus, aber es war ein Anfang. Als ich ein bisschen älter wurde, fing ich an, mir richtige Sprühdosen zu besorgen und nachts loszugehen, um meine ersten Bilder zu malen. Die hatte ich vorher auf Papier gezeichnet und mir davon Schablonen auf Pappe angefertigt. Das klappte zuerst gar nicht, sah übelst behindert aus, aber von Nacht zu Nacht wurde ich besser. Beim Sprühen lernte ich Vader kennen, der mit der Dark Minds-Clique schon seine eigene Crew hatte. Ich verstand mich auf Anhieb super mit ihm, auch wenn er ein bisschen älter war als ich. Wir fingen an, gemeinsam durch die Straßen zu ziehen, Wände zu bemalen und S- und U-Bahn-Züge zu bomben. Das war ja noch richtig gefährlich damals, weil wir dafür unter die Erde mussten, rein in die S-Bahn-Stationen. Später sprühte ich hauptsächlich mit Flair. Er war sehr talentiert, viel besser als ich. Deshalb machte es auch immer so viel Spaß, mit ihm zu chillen. Wir schauten Wild Style, den legendären Graffiti-Hip-Hop-Film aus den 80ern, und fühlten uns wie die Cold Crush Brothers. Am Anfang war mein Sprühname Fuchs, was aber nichts zu bedeuten hatte. Ich hielt mich weder für besonders listig, noch hatte ich rote Haare. Man suchte sich einfach Buchstaben aus, die cool zusammenpassten, die man gut malen konnte und hoffte, dass am Ende ein korrekter Name herauskam.